Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns, wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
Radio Widerhall, bewegtes Radio für politische Alternativen.
Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Einen wunderschönen guten Abend bei Radio Widerhall, dem bewegten Radio für politische Alternativen. Heute bei mir im Studio zwei Vertreter vom Verein Peuker. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz selber vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Philipp Leb.
Hallo, ich bin der Edgar Heimedinger.
Genau, und wer nicht weiß, wer der Verein Peuker ist, könnt ihr kurz mal was über den Verein erzählen?
Ja, der Verein Peuker wurde 2008 gegründet mit dem Hintergrund, gendersensible Bubenarbeit zu leisten, in Ergänzung zur Mädchenarbeit. Ich mache seit 2000 Bubenarbeit und bin draufgekommen, wie wichtig auch die Unterstützung von Buben gerade im schulischen Bereich ist, gerade im Heranwachsen, dass sie jemanden haben, der mit ihnen ihre Themen bespricht. Also, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen über Liebe mit einem Mann auseinandersetzen können oder über Stress, über Angst. Das ist im alltäglichen schulischen Rahmen oft nicht so möglich. Und auch zu Hause wird dem manchmal nicht so Genüge getan, weil man von einem Burschen oft gewisse Dinge erwartet, die er vielleicht gar nicht erfüllen möchte.
Und wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel gendersensible Bubenarbeit von anderer Bubenarbeit? Oder was macht das Spezielle da aus?
Ja, also ganz so speziell ist es natürlich nicht. Gendersensible Bubenarbeit ist ein Begriff, den wir gewählt haben, aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, naja, es gibt das biologische Geschlecht, es gibt das soziale Geschlecht und Burschen werden auch zudem gemacht, dass sie quasi Burschen im Alltag sind, genauso wie Mädchen. Und es gilt herauszufinden, wie funktioniert das soziale Geschlecht. Und wenn man ihnen das zum Beispiel auch ein bisschen sichtbar macht, inwieweit sie da beeinflusst werden oder was ihnen quasi mitgeteilt wird, um Bub zu sein, da gibt es dann einige interessante Aha-Erlebnisse, auch bei Erwachsenen. Also das zeigt sich immer wieder, wenn ich ihnen zum Beispiel sage, naja, wenn du zu einem Sohn sagst, du, ein Indianer kennt keinen Schmerz, dann ist das eine Botschaft, die was macht mit deinem Sohn.
Ja. Was macht denn ihr da so? Also wenn ihr da Bubenarbeit macht, sie macht sehr Workshops, soweit ich weiß.
Ja, wir haben eigentlich ja so eine Palette an Workshops, die wir anbieten zu unterschiedlichsten Themen, die wir im schulischen Bereich vor allem bis jetzt tätig waren. Und da geht es eben um einfach das, was junge Männer, heranreifende Buben, bewegt, was sie bedrückt und wo andere Probleme liegen, aber auch, wie man sie unterstützen können, andere Formen von Männlichkeit zu finden, abseits der breitbeinigen Macho-Bilder.
Also wenn man auf unsere Website geht, dann werden so Themen angeboten. Es gibt zum Beispiel Gewaltpräventionsworkshops. Das ist klar, da geht es darum, dass wir uns ein bisschen mit ihnen anschauen, wie funktioniert Alltagsgewalt, befinden Sie sich selbst in gewalttätigen Handlungen, sei es als Täter oder als Opfer? Wie gehen Sie damit um? Genauso ein wichtiges Thema ist die Berufsorientierung, die aber eben auch gendersensibler abbrennt. Das heißt, wenn ich jetzt einmal einen Beruf ergreife, inwieweit ist der familienkompatibel? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte Vater werden, ich möchte eventuell Kinder mit einer Frau oder auch mit einem Mann zusammen haben, wie kann das funktionieren mit der Arbeit? Was erwarte ich mir vom Arbeitsleben, wie schaut mein Sozialleben aus, etc. Genauso ist es interessant, eben sich mit dem Thema Männlichkeiten zu beschäftigen oder halt auch, ich beginne auch an Volksschulen, mit so Themen, so, naja, mich interessieren jetzt auch die Spielzeuge von Mädchen, darf ich damit spielen und warum ist das eigentlich ein Problem beispielsweise? Also da haben wir auch immer ganz lustige Workshops, wenn ein Bub zum Beispiel sagt, ja, ich spüre auch gerne mit Puppen und die anderen sagen, ja, ich sehe super.
Und wie sind so quasi die Reaktionen, wenn ihr dann anfangt, über Männlichkeit oder irgendwie Männerbilder zu sprechen? Also gibt es da auch oft viel Ablehnung oder?
Ja, sehr unterschiedlich. Kommt auf die Schule drauf an, kommt auf das Alter drauf an, kommt auf die Gruppen an, die dann innerhalb der Klassen sind. Oft muss das Eis einmal gebrochen werden. Oft muss man natürlich einmal so ein Vertrauen herstellen, dass die Buben merken, okay, das ist ein geschützter Rahmen, wo sie sich eröffnen können und wo sie eigentlich über alles sprechen können, über Gefühle oder über Sachen, die sie bewegen und die sonst im Schulalltag keinen Platz haben. Und wenn man da einmal so ein Grundvertrauen herstellt, dann ist eben das Schöne auch, dass sie die oft öffnen und dann man eben auch die Möglichkeit hat, mit ihnen über Sachen zu reden, die vielleicht sonst kaum thematisiert werden können.
Habt ihr dann auch länger mit ihnen Kontakt? Also könnt ihr dann auch quasi einen Prozess begleiten oder geht sie das meistens nicht aus?
Naja, da gibt es ja unterschiedliche Settings. Ich habe ja 14 Jahre als Lehrer gearbeitet. Im schulischen Rahmen habe ich dann auch Bubengruppen geleitet. Da kann ich natürlich kontinuierlich arbeiten, bin natürlich sehr nah an den Burschen und diese Arbeit ist sehr effizient. Und bei Workshops ist es sehr unterschiedlich. Also wenn wir uns zum Beispiel mit Gewaltprävention beschäftigen, dann schauen wir auch, dass wir mehr Zeit mit den Jungs verbringen können, dass es mindestens 2 Tage sind, an denen wir arbeiten. Manche wollen mich dann auf Facebook adden, was ich jetzt nicht so super finde, wenn man denkt, ja, also ich bin ja nicht ihr Freund oder Sozialarbeiter, aber ich lehne sie jetzt auch nicht ab, sondern ich signalisiere ihnen einfach auch, dass sie ihren Weg ruhig weitergehen sollen. Also insofern werden sie da jetzt nicht so intensiv nachbetreut. Wir schauen aber darauf, dass die Nachhaltigkeit durch Lehrerinnenfortbildung gegeben ist. Das heißt, wir machen dann auch Schulungen mit den Lehrerinnen geben ihnen so einen Einblick in diese Gender-Theorien, in Männlichkeiten, wie sie sich verändert haben, auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz, ganz interessante Entwicklungen. Manche sind positiv, manche sind eher negativ. Ja.
Magst du mehr zu diesen Entwicklungen sagen oder machen wir das nach einer Musikpause?
Ja, machen wir mal Musik.
Du hast dir was mitgebracht?
Ja. Also ich würde mir gerne, das wäre die Nummer 7, ja. Okay. Anthony and the Johnsons Epilepsy is Dancing wünschen. Ja, das ist ein sehr schönes Lied.
Gut.
Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. The metal bending me down the brain of my river, or the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave
Wir waren vor der Musikpause ein bisschen bei der Frage, du hast gesagt, es hat sich im Bereich Männlichkeiten ganz viel getan. Was hat es denn da getan? Also es gibt ja, heißt das, es gibt mehr als einen Mann?
Nein, es gab immer schon diverse Männlichkeiten. Was ich in den letzten Jahren sehr stark beobachtet habe, vor allem weil ich eben auch selber Vater bin, ist, dass es doch zunehmend mehr aktive Väter gibt, Männer, die sich im öffentlichen Raum mehr bewegen, aktiv, also nicht nur einen Kinderwagen schieben, sondern auch wirklich präsenter sind. Es gibt immer mehr Männer, die sagen, ich möchte in Karenz gehen. Für viele ist es wirtschaftlich oft gar nicht so leicht, weil die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen da nicht so super reagieren drauf. Also gerade so bei Klein- und Mittelbetrieben hat die Politik noch keine Lösung gefunden. Bei Großunternehmen oder bei so multinationalen Unternehmen gibt es da schon bessere Modelle, aber die können sich das natürlich auch eher leisten. Viele Frauen begrüßen das natürlich, nicht alle, es gibt auch Frauen, die es nicht zu begrüßen, aber da kenne ich keine persönlich, sage ich jetzt mal. Aktive Vaterschaft ist etwas, was sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Also ich glaube, unsere Väter wären gern lieber aktivere Väter gewesen, aber das hat noch nicht so in das Rollenbild hineingepasst. Also dass ein Vater bei einer Geburt dabei war, war nicht selbstverständlich. Heute drängen sich die Väter hinein, sehr zum Leidwesen mancher Frauen, verständlich. Wir sind nicht immer so einfache Begleiter, weil wir natürlich jetzt auch einen biologisch anderen Körper haben. Aber ich denke mir, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Prozess mitzubegleiten und der Partnerin das Gefühl zu geben, du bist nicht allein, ich bin da für dich und ich bin da auch für das Kind. Da hat sich sehr viel getan.
Darf ich da nur kurz einhaken? Also diese aktive Vaterschaft ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit der Väterrechtsbewegung.
Auf keinen Fall. Also die Väterrechtsbewegung ist eine seltsame Partie von Männern, die ja, Edgar, unterstützt mich.
Ziemlich oder?
Naja. Ich denke mal, es gibt da eben in den letzten Jahren eine Entwicklung, die eigentlich auch viel wieder mit der Entwicklung der Gesellschaft zu tun hat. Dass das, was feministisch erreicht worden ist in den letzten Jahrzehnten, teilweise wieder sehr umkämpft ist. Dass viel eigentlich selbstverständliche Rechte für Frauen plötzlich wieder umkämpft sind und dass auch gewisse Männer auf den Plan treten und eben glauben, unter einer vorgegebenen Gleichberechtigung eigentlich Ungleichheit wieder zu befördern.
Ich habe ja letztens immer gehört, dass es bei der Diskussion um eine gemeinsame automatische Obsorge ja nicht unbedingt darum geht, und vielleicht ist das auch ein bisschen die Differenz, dass man irgendwie sich dann auch die quasi Pflegebetreuungsarbeit oder Betreuungspflichten irgendwie wirklich gemeinsam aufteilt, sondern dass es irgendwie sehr viel auch um Statusentscheidungen geht im Sinne von, man möchte entscheiden oder die Entscheidungsmacht haben, wohin das Kind in die Schule geht zum Beispiel. Und dass es dann irgendwie auch ein bisschen manchmal darum geht, Frauen Entscheidungskompetenzen abzusprechen. Mhm. Also gerade wenn man es aus diesen reaktionären Dingen heraus sieht, was es ja nicht immer ist, aber manches ja schon ist.
Ja, also was ich oft beobachte ist, dass Väter erst bei der Trennung, bei der Scheidung zum Schreien anfangen und zum Streiten anfangen und ich mich frage, naja, wart ihr vorher schon aktiv? Habt ihr euch vorher schon aktiv beteiligt? Oder gibt es einen Grund? Natürlich gibt es Männer, wo das Ganze schief läuft und die Frau jetzt nicht besonders positiv agiert. Trotzdem ist es gesellschaftlich sehr wichtig zu sagen, okay, wir müssen die aktive Vaterschaft fördern in diesem Bereich. Die Politik sollte in diese Richtung reagieren und da jetzt nicht irgendwelchen kruden Väterrechtsgruppen Unterstützung zuteilkommen lassen, die Feminismus eher bekämpft, als dass man sagt, okay, wir ziehen alle an einen Strang und müssen schauen, dass wir irgendwie eine geschlechtergerechte Demokratie entwickeln. Aber das sind wir noch ein bisschen zu weit entfernt davon. Also da könnte sich noch viel mehr tun.
Männlichkeit ist ja nicht nur mit Vatersein jetzt verbunden. Also welche Männlichkeitsbilder gibt es da noch so, wo ihr euch denkt, okay, das ist auch ganz gut, einmal mit den Kindern und Jugendlichen drüber zu reden, ob das denn wirklich so sein muss?
Ich denke mir, es ist ein ganz breites Feld, weil eben ja auch die Vorbilder sich ändern und auch die Familienstrukturen, sprich auch die Umwelt, in die Buben oft aufwachsen, eine andere ist als vor 40 Jahren. Und sich da auch die Frage stellen, wer sind die Vorbilder, was prägt an Jugendlichen, was sind Männlichkeitsbilder, die er aufnimmt und mit denen sie dann identifiziert. Gibt es auch Männlichkeitsbilder, die eben einen gleichberechtigten Zugang automatisch einfach mit einschließen? Und denken wir schon, das hat einfach viel mit der Emanzipation der Frau eben zu tun, dass die Männer da jetzt ein bisschen durcheinander sind vielleicht und dass da bei den Rollenbildern noch manches unklar ist, weil es eben eine neue Aufteilung gibt, die halt vielleicht das erste Mal in unseren Breiten seit ein paar Jahrzehnten gerecht ist. Und das heißt natürlich auch dann, wenn man Macht abgibt, dass man was anderes dann gewinnen kann. Das muss man erst entwickeln und was man gewinnen kann.
Ja, ich würde da gerne gleich anknüpfen beim Edgar. Weil ich mir denke, ich mich recht viel mit Feminismus und Emanzipation beschäftigt und wir können nur das lernen. Also wenn Männer beginnen, oder es gibt ja auch schon eine Männerbewegung, die durchaus sehr positiv und sehr emanzipiert agiert, wenn wir wirklich uns von diesen Männlichkeitsvorstellungen emanzipieren können und sagen, okay, wir wollen eine gleichberechtigte Gesellschaft, wir wollen unterstützend wirken, wir wollen dementsprechend auch mitagieren, ja, zu gleichen Teilen, dann kann sich auch sehr viel tun. Also es zeigt sich ja, wenn der politische Wille da ist, wie gut es funktionieren kann. Also wir nehmen jetzt die nordischen Länder wieder mal her, so wie bei der PISA-Studie, dass in Norwegen und Schweden der Anteil an Männern in der Karenz bei 80% liegt. Das ist ein bisschen ein anderes Modell als in Österreich. Was sich zeigt, ist, dass zum Beispiel Unternehmen sagen, zu 76% in Norwegen zum Beispiel, sie profitieren total davon, weil Hausarbeit, Erziehungsarbeit ist Management. Da muss man wirklich tough sein, da muss man echt Ahnung haben. Schaut, dass nicht früher drauf gekommen sind, dass eben Frauen diese Arbeit ja schon seit vielen Jahren leisten und das genauso effizient in der Wirtschaft bringen könnten. Aber das ist jetzt ein ökonomischer Zugang, von dem möchte ich eigentlich eh wieder weggehen. Es zeigt sich, wenn Männer, Frauen gleichwertig in der Erziehung partizipieren, bewegt das einiges. Ja. Wenn man jetzt die frühkindliche Erziehung hernimmt, ein Kind, das gut ins Leben kommt, läuft weniger Gefahr, sich jetzt mit medialen Bildern zu belasten. Ja. Also wenn ich jetzt in einer jungen Gruppe hineingehe und wir reden so über Gewaltfilme, dann merke ich schon auch ein bisschen so die Unterschiede zwischen den Jungs, die eher so aus desolaten Familienverhältnissen kommen, wo jetzt da nicht so viel Zuneigung und Zuwendung ist, und hin zu den Jungs, die relativ geborgen oder die einen Vater haben, der sich mit ihnen beschäftigt, der mit ihnen redet. Wenn man die vergleicht, da gibt es schon große Unterschiede. Die können sich da viel mehr emanzipieren von diesen Bildern. Ja. Andere nehmen sich das eher eins zu eins als Vorlage und sagen so, ich bin jetzt wieder Bruce Willis, ich bin jetzt wieder was weiß ich, Vin Diesel und das ist mein Vorbild. Also ich hatte vor kurzem so einen Workshop, da hat einer gesagt, ja, mein Vorbild ist Mike Tyson, der vergewaltigt Frauen und der ist einfach ein taffer Typ. Natürlich, da bleibt einem die Spucke weg, wenn man das hört. Ich muss dann oder wir müssen dann ein bisschen ruhiger reagieren und hinterfragen, was denn wirklich so interessant an diesem Bild ist. Ja. Und da tun sich dann schon einige Abgründe auf, wo man einfach weiter schauen kann. Ja. Also da gibt es auch natürlich auch noch bessere Experten als wir, sage ich jetzt, die Männerberatung Wien und das Männergesundheitszentrum, das sind ausgebildete Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, die können in diesen Feldern dann natürlich noch viel tiefer arbeiten.
Mhm. Ich denke mir auch, dass es irgendwie durchaus wichtig ist, so ein bisschen von bestimmten Stereotypen, Zuschreibungen ja auch wegzugehen, nämlich irgendwie Männer dürfen diesen Job machen oder sollen diesen Job machen, also bei Lehrlingsstellen ist es ja irgendwie sehr symptomatisch, dass es irgendwie bestimmte Stellen gibt, die irgendwie von Frauen immer ausgewählt werden und bestimmte Stellen, die immer von Männern ausgewählt werden. Und es ist ja irgendwie was ja vielleicht nicht unbedingt in den persönlichen Interessen der Einzelnen auch dann wirklich ist, sondern sich einfach so aus einem Sog heraus ergibt. Und wenn man da eine Reflexionsmöglichkeit hat, öffnen sich ja auch ganz andere Perspektiven, oder?
Ja, also ich habe das auch immer so empfunden, dass, traditionelle Männlichkeitsbilder einen auch immer einschränken, dass sie immer was nehmen von Möglichkeiten, die man noch hat. Sei es jetzt emotional, was ich das Beispiel, Buben dürfen nicht weinen, das war für mich immer ein Defizit, wenn man denkt, das ist ein Ausdruck von einem Gefühl und wenn man das nicht kann, dann fördern eigentlich was. Und das aber auch im Beruflichen. Also wir arbeiten da auch eben genau in dem Bereich, wo es darum geht, zu sagen, es gibt viel mehr als die männlichen Berufsbilder, diese traditionellen. Es gibt auch andere Bereiche, wo man als Mann genauso die Qualitäten hat und wo man auch gute Chancen hat.
Ja, ich finde das recht lustig. Wir arbeiten recht viel mit Frauen- und Mädchenanrichtungen zusammen, wie zum Beispiel im Verein Sprungbrett, Verein Eva und Verein Selbstlaut. Also gerade bei Sprungbrett, die ja auch Berufsorientierung für Mädchen machen, da geht es halt so, dass sie mal Einblick bekommen in technische Berufe. Da versuchen wir anzusetzen, zu sagen, okay, was sind eigentlich Qualitäten sozialer Berufe? Also ich selber bin ja von der Ausbildung her Sonderschullehrer und kann aus meinem Beruf erzählen, wo ich meinen sozialen Profit sehe. Spannend wird es bei der Diskussion, jetzt zum Beispiel im Rahmen des Boys Day, da geht es darum, dass man den Jungs Sozialerziehungs- und Pflegeberufe näher bringt, dass dann gleich einmal gesagt wird, naja, da verdiene ich nicht viel, da habe ich keine Aufstiegschance, was bringt mir das eigentlich? Ne? Also dass sie irgendwie den Mehrwert der Arbeit im Sozialen gar nicht so stark sehen, sondern sich eher danach richten, wie kommt man zu einem schnellen Auto. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt zum Glück ganz viele Jungs, die sozial engagiert sind. Es gibt ganz viele Jungs, die sich auch total interessieren für diese Sachen, die super mit Kindern umgehen können. Es ist toll, wenn die gefördert werden, wenn man das erkennen kann, auch in der Schule und sagt, okay, gut, du hast diese Fähigkeiten, das ist ganz toll. Das ist wurscht, ob das jetzt unmännlich oder männlich ist, das ist vollkommen egal. Nutze diese Fähigkeiten und arbeite in diesem Bereich, genauso wie halt Mädchen in diesen anderen Bereichen. Wenn sie Interessen haben im Technischen, es ist ganz wichtig, dass sie das ausüben. Also ich denke mal, im Berufsfeld zu arbeiten, wo man zufrieden ist, das kann nur das höchste Ziel sein.
Ja, ja, aber ich denke mal, es kommt ja auch nicht von ungefähr her, dass die Burschen dann sagen, nein, ich möchte aber lieber einen Job haben, wo ich viel Geld verdienen kann, damit ich nur schnell das Auto oder schneller kaufen kann. Also das entspricht ja auch wieder einem gesellschaftlichen Bild. Also einerseits ja dem, in dem die das Sozialversicherungssystem ja immer noch aufgebaut ist, mit eigentlich auf den quasi männlichen Alleinernährer oder Alleinverdiener, ist ja, also das setzt sich ja in ganz vielen Ebenen fort, dieses Bild.
Ja, eben, das muss man auch gut begleiten. Ja, also zum Glück aufgrund der Emanzipation der Frau, des Feminismus, hat sich ja arbeitsrechtlich sehr viel getan, hat sich wirtschaftspolitisch sehr viel getan. Es gibt immer mehr Frauen, die am Arbeitsmarkt präsent sind, noch nicht unbedingt in den höheren Etagen, aber es entwickelt sich ein guter Trend. Gut, jetzt muss man mit diesen Anforderungen für Burschen umgehen, ja, weil die ja genauso ihren Platz da finden müssen mit diesen veränderten Bildern. Okay, ich habe jetzt eine Partnerin, die will arbeiten gehen. Es kann sein, dass ich zu Hause bleiben muss. Wie gehe ich damit um? Muss ich berufstätig sein? Da drehen sich dann manchmal Bilder um, mit denen Burschen recht schwer können. Interessant ist, warum müssen Frauen damit können? Ja, und das ist auch etwas, was ich diskutiere mit den Burschen, dass wir sagen, okay, naja, deine Frau hat eine Ausbildung, hat vielleicht studiert oder hat eine Lehre gemacht und du verdienst jetzt mehr, deswegen musst du arbeiten gehen. Vielleicht macht dir die häusliche Arbeit, die Erziehungsarbeit auch Spaß. Oder vielleicht teilt euch das so ein, dass ihr zu gleichen Maßen arbeiten könnt und euer Kind versorgen oder den Haushalt führen könnt. Also ich denke mal, das sind schon ganz wesentliche Aspekte, die wir mitbegleiten müssen und ihnen auch neue Perspektiven geben müssen, um quasi diese Rollenbilder zu erweitern. Ja. Also das ist auch dieser Mehrgewinn von Buben- und Mädchenarbeit.
Ich würde sagen, wir machen mal wieder eine kurze Musikpause. Du hast auch eine CD mitgebracht oder mehrere CDs?
Ja, ich habe da jetzt einen Song von Lee Perry, gemeinsam mit Bill Laswell, African Revolution.
Nummer 6 war das, oder?
Mhm.
I am Jamaica. I am Jamaica. I make Jamaica.
Revolution, revolution. Africa needs a revolution. Revolution, revolution. Africa needs education. Revolution, revolution. Africa needs salvation. Revolution, revolution. Africa needs a revolution.
I see it clear. to Mother Africa. Live in fear, we can't find food, we can't find shelter. So the youth queen surviving at the Gideon. With them political at them a dominion. We must find peace, we must find redemption. And so we see it in a vision revolution. Them on the youth's education. Oh, if we live without the aid of medication. Where them a pray, where them a instigate man. Where them a try inoculate the meditation.
Revolution, revolution. Africa needs salvation. Revolution, revolution. Africa needs a revolution.
From Jamaica,
Jamaica,
Shemane, Addis Ababa, Kingston. From Jamaica,
Jamaica,
Shemane, Addis Ababa.
Rastafari, hear me majesty I. Well under the covenant, well show me some mercy I. When all the wicked them a try to devour I. Them on them evil plan, them on them evil clan. And then them try to eliminate we in a Babylon. And let them know say that we know we right and know we wrong. And let them know say that we have to be strong. We have to live it on. Well Ethiopia.
Revolution, revolution. Africa needs a revolution. Revolution, revolution. Africa needs education. Revolution, revolution. Africa needs salvation. Revolution, revolution. Africa needs a revolution.
Well, see we are from night and day. Just to get by them put a staff and way. See struggles from Kingston to Zimbabwe. I'm on my way to Shasha Manila. And I feel at home again, I feel at home again. Cause I'm tired of this integration. No more I can take this frustration. I feel at home again, I feel at home again.
From Jamaica,
I am Jamaica.
Addis Ababa, from Jamaica, Addis Ababa,
from Jamaica, yeah, yeah, to Shasha Manila. So we say you them rise up when we strive up, when we rise in, yeah.
Ich habe hier nicht nur wegen eurer spannenden Arbeit eingeladen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr veranstaltet ja nächste Woche eine Tagung, Konferenz.
Genau, ja, am 14. Oktober, am Freitag, kommenden Freitag, gibt es eine Tagung mit dem Titel Bubenarbeit im internationalen Vergleich im FH Campus Wien. Das ist im 10. Bezirk beim Verteilerkreis, ein wunderschöner Neubau. Wir sind ganz froh, den FH-Campus, also besser gesagt die FH-Campus, weil sie eine Fachhochschule ist, Verzeihung, ich vertue mich da immer, als Kooperationspartnerin zu gewinnen. Wir haben auch Subventionen bekommen, um diese Tagung auf die Beine zu stellen vom Sozialministerium, vom Unterrichtsministerium, von der Arbeiterkammer und von der Wiener Gesundheitsförderung der Stadt Wien. Und die Intention war zu sagen, okay, schauen wir ein bisschen mal über die Grenze, was gibt es an Bubenarbeit? Wir wissen, in Österreich gibt es manches, leider nicht so viel, wie es sein könnte. Wie schauen die Konzepte aus? Als Keynote-Speakerin haben wir eingeladen Ron Connell. Sie ist die, also für mich jetzt, sage ich jetzt einmal, die Männerforscherin, die mit dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit ein bahnbrechendes Modell entwickelt hat, das uns in der Arbeit sehr helfen kann. Also diese Männlichkeitskonzepte, wie funktionieren sie? Sie hat sie analysiert in qualitativen Interviews, sie hat sie beobachtet, auch in quantitativer Zahl. Und setzt das mittlerweile auch in Ihren theoretischen Ausführungen im globalen Kontext frei.
Könnt ihr ganz kurz erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle verstehen, was hegemoniale Männlichkeit heißt.
Ja, also nach dem Konzept, nach dem Modell vom Modell geht es darum, dass wir weltweit nach wie vor in Patriarchaten leben, also starken Patriarchaten. Das heißt, Hegemonie ist ja die Vorherrschaft und die hegemoniale Männlichkeit ist eine, wie soll man sagen, eine Art Rolle. Ja. Also wenn es generell ergibt und manage und so weiter, das sind ja im Prinzip Rollen, die erfüllt werden, die nachbesetzt werden. Weil wenn ein General stirbt, dann kommt ein weiterer General, der aber dann männlich ist, also vom biologischen Geschlecht her männlich sein wird. Und es gibt ja den Begriff der berühmten gläsernen Decke, die es Frauen verunmöglicht, wirklich hinaufzukommen. Darunter gibt es dann die komplizenhafte Männlichkeit, die sagt, super, wir unterstützen die Hegemonie der Männlichkeit, weil wir profitieren davon. Ja. Also dieser soziale Profit hilft ihnen womöglich dann aufzusteigen in diese Elite. Diese Elite, die immerhin über 90% der weltweiten Ressourcen besitzt. Ja. Und sind durchaus ganz normale Durchschnittsmänner, die sind leer und kümmern sich um die Kinder und so. Und ich zitiere jetzt Cornell, sie sagen dann aber, ja, Feministinnen sind Büstenhalter verbrennender Extremistinnen. Ja. Etwas, was Peuker nicht teilt, auf keinen Fall. Wir sehen das nicht so, wir orientieren uns am Feminismus, wir finden Emanzipation sehr wichtig. Darunter gibt es dann marginalisierte Männlichkeiten und untergeordnete Männlichkeiten. Also das sind dann zum Beispiel Arbeiter oder Türken, die quasi keine autorisierte Männlichkeit haben und natürlich homosexuelle Männer. Und dieses Modell kann man auch relativ gut in Burschengruppen beobachten. Also da gibt es dann eben auch eine hegemonale Männlichkeit, eine Rolle, die erfüllt wird. Also wenn man sagt, die Burschen, die sind alle laut, muss man eben diese Burschengruppe analysieren und sagen, okay, wer ist wirklich laut? Wer sind die Regelsführer dieser Gruppe? Und es zeigt sich dann oft, dass es eben nicht alle 10 oder 20 Burschen sind, sondern nur wenige. Und die anderen diesem Männlichkeitsbild folgen, ja, und in anderen Kontexten total anders drauf sind. Ja. Zum Glück gibt es Soziologie, wir wissen einfach schon, wie das funktioniert mit den Rollen. Ja, zurück zur Tagung.
Genau, ich wollte gerade fragen, also es wird ja nicht nur Cornell sprechen, sondern ihr habt auch andere Experten und Expertinnen eingeladen.
Ja, genau, aus Deutschland haben wir eingeladen Miguel Diaz vom Netzwerk Neue Wege für Jungs, ein bundesweites Netzwerk in Deutschland, wo es mittlerweile, ich glaube, 190 Initiativen gibt, die sich der gendersensiblen Berufsorientierung verschrieben haben. Das heißt, sie wollen wirklich Burschen begleiten in ihren Berufsfindungsprozess, begleitend zu den Mädcheneinrichtungen. Und Miguel Diaz ist der Experte eben dieses Netzwerks. Außerdem habe ich eingeladen Hans-Jürg Sieber vom Netzwerk Schulische Bubenarbeit in der Schweiz, der sich leider verletzt hat. Ich konnte als Ersatz für den Romeo Bisutti einladen, der auch mit mir die Tagung mitorganisiert, zu sprechen über Konzepte in Österreich zur Jungenarbeit. Also auch er ist da sehr aktiv, er ist auch Obmann von White Ribbon und Leiter des Männergesundheitszentrums. Und als vierten Experten habe ich den Schweden Jens Malmström eingeladen, der das Online-Netzwerk killfrager.se mitbetreut, wo es darum geht, Burschen online zu beraten, in ihren Fragen, in ihren wichtigen Fragen. Und die Tagung dauert von 9 bis 18 Uhr. Es gibt dann auch einen sehr praktischen Teil, wo es die Möglichkeit gibt, mit Experten, Expertinnen aus Österreich sich auszutauschen in einem Art World Café.
Leider gibt es keine Plätze mehr, oder?
Ja, wir sind ausgebucht, was mir natürlich freudig stimmt. Es wird eine Dokumentation geben auf unserer Website www.peuker.at. Also ich buchstabiere kurz Paula Otto Ida Konrad Antonia.at. Dort wird es eine Dokumentation nach der Tagung geben, sowohl Video als auch eine inhaltliche Dokumentation.
Und das Überthema wird geschlechtersensible Bubenarbeit sein.
Bubenarbeit im Allgemeinen. Also natürlich haben wir sehr unterschiedliche Experten und Expertinnen eingeladen. Cornell kommt mit dem sehr theoretischen Input der Universität Sydney aus Australien. Da geht es eher so um Berufsorientierung. Romeo Bisutti kommt aus dem Bereich der Gewaltprävention und eigentlich Gewaltintervention und wird da sehr praktisch auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten. Und Jens Malmström kommt aus einem Land, auf das wir immer hinschielen, wenn es um die Peace-Affair geht und wenn es um Gender Mainstreaming geht, weil ja immerhin dort doch sehr viele Frauen im Parlament sitzen und auch in vielen Positionen relativ weit oben sind. Und trotzdem gibt es dort Bubenarbeit. Ja. Auch sie haben natürlich ihre Geschlechterkonstruktionen, das ist klar.
Ja, ich überlege gerade. Mir ist vor, bei dem, was du so geschrieben hast, also beschrieben hast, nämlich was es gibt und welche Konzepte es gibt oder so, ist mir dann eingefallen, wie schaut das jetzt eigentlich aus in Österreich? Also gibt es da überhaupt viel im Bereich geschlechtssensibler Bubenarbeit oder was braucht es da, damit es da eigentlich auch mehr gibt?
Also im Zuge der Organisation der Tagung bin ich drauf gekommen, dass es in Österreich gar nicht so wenig gibt. Also ein Ziel der Tagung ist natürlich auch zu schauen, bitte können wir nicht in Österreich auch so ein Netzwerk aufbauen. Natürlich sind die Männerberatungen in Österreich vernetzt, ja, über das Sozialministerium, sie treffen sich auch regelmäßig. Aber es gibt auch vereinzelt so Organisationen, die sich mit Bubenarbeit schon seit einigen Jahren beschäftigen, wie zum Beispiel Marcel Franke von Vorarlberger Verein Boje, also das ist außerschulische Jugendarbeit. Und auch in Kärnten gibt es einen kleinen Verein, der sich damit beschäftigt. Und eben in Wien gibt es dann den ZIMT-Burschentraining und dann gibt es eben die Workshops der Männerberatung und von Männergesundheitszentrum und uns natürlich. Und trotzdem ist das noch sehr wenig. Also die Nachfrage ist relativ groß. Und mir persönlich ist ja auch wichtig, dass das Ganze in die Ausbildungen hineingeht, dass das in den Kindergärten Fuß fasst. Dieses Ansetzen dort zu sagen, okay, wir werden jetzt nicht von unserem biologischen Geschlecht getrieben, sondern es gibt ein soziales Geschlecht und wir müssen schauen, wie wir tun. Ja. Weil die Hilfeschreie immer lauter werden. Es gibt sehr viele Frauen in Erziehungseinrichtungen, die werden dann oft verantwortlich gemacht. Aha, sie benachteiligen Jungs. In Deutschland gibt es Studien, die zeigen, dass männliche Lehrende Burschen genauso benachteiligen wie weibliche quasi. Also nichts anderes als sanktionieren. Wenn ein Kind stört, wird das einfach sanktioniert. Und da gibt es halt unterschiedliche Beobachtungen, was Mädchen und Burschen anbelangt, klarerweise. Also da könnte in Österreich noch sehr viel passieren. Vom Unterrichtsministerium ist der politische Wille da und auch die Unterstützung. Vom Sozialministerium, da gibt es eben die Kunstabteilung für meine politische Angelegenheiten, die natürlich ein bisschen ausbaufähiger sein könnte. Ja. Und ich denke mir, es gibt immer mehr Kooperationen auch mit dem Frauenministerium. Da wird sich was tun und ich denke mir, die Tagung ist ein Schritt dazu und es gibt dann unabhängig davon auch noch die eine Woche später die zweitägige Tagung, Männertagung in Graz. Da gibt es meines Wissens noch Plätze. Auch dort wird Cornel sprechen und Thomas Gesterkamp und Erich Lehner, der berühmte Männerforscher aus Österreich. Und ich denke mir, also wer es in Wien nicht schafft, dann soll unbedingt am 21., 22. nach Graz fahren. Wie gesagt, www.männertagung.at oder so. Ich glaube, wenn man es googelt, findet man es recht schnell. Und dort wird auch nochmal ganz intensiv über die Themen Männlichkeiten und Bubenarbeit diskutiert und gesprochen.
Gut, welches Musikspiel wollen wir als nächstes spielen?
Ja, ich hätte ganz gern von James Blake die Nummer Postpone, das ist die Nummer 1.
Nummer 1, okay. Es dauert ein bisschen. Warum auch immer. Moment. Sonst spielen wir von der anderen CD was? Oder hat das jetzt? Hast du? Warte mal, vielleicht geht's jetzt. Die Technik. Jetzt. Yeah. Do you get? Do you get?
Do you get? Do you get tired of it? Yeah. Tired of fooling. Do you get? Do you get? Do you get tired of it?
Yeah.
Tired of fooling. Do you get? Do you get? Do you get? Do you get tired of it?
Yeah.
Zurück zu dem Verein Peuka. Woher kommt der Name eigentlich? Was bedeutet der?
Ja, auf den Namen bin ich zufällig gestoßen. Ich habe eine Bubenbroschüre erarbeitet für das Unterrichtsministerium, die es im Netz gibt unter www.gender.schule.at und wollte mal so nachschauen, was bedeutet Bub, Bursch, Sohn so in anderen Sprachen, weil mir auch der Aspekt des Migrationshintergrunds natürlich sehr am Herzen liegt, dass wir den mit berücksichtigen, also im Sinne des Diversitätsdenkens, dass man schaut, okay, Burschen mit Behinderung, Burschen mit Migrationshintergrund. Und da bin ich auf Peuka gestoßen. Peuka ist schwedisch und finnisch, also ich mich am Finnischen orientiert, in Schweden sagt es mal ein bisschen anders, glaube ich, und das bedeutet gleichzeitig Bub und Sohn. Und diese Doppelbedeutung hat mir so gut gefallen, deswegen habe ich dann den Namen Peuka gewählt. Ich wollte mir mit irgendwelchen Abkürzungen rumspielen. Das war mir ein bisschen zu kompliziert. Also ich habe da nichts Sinnvolles gefunden. Und das Schöne an dem Namen Peuka ist ja auch, dass die Leute immer nachfragen, was heißt denn das? Und da kommt man dann leicht ins Gespräch.
Ja, das stimmt.
Das ist wie ein Eyecatcher, so eine Art Eyecatcher quasi. Ja. Und ja eben, was ich vorher angesprochen habe, so diesen Diversitätsaspekt. Mhm. Männlichkeiten beziehen sich natürlich eben aufs biologische Geschlecht, aber dann muss man natürlich auch weiterdenken und sagen, ja, wie ist das jetzt mit Burschen, mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund? Der Edgar, der Mann und ich kommen ja auch so aus der antirassistischen Arbeit, dass wir auch uns da einfach sehr viele Gedanken drüber machen und mit den Jungs gemeinsam überlegen, was bedeutet vielleicht auch Herkunft oder Religion und Männlichkeit? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Welche Erfahrungen machen Sie? Und da ist das Konzept von Con Ed natürlich spannend mit der marginalisierten Männlichkeit, wenn türkische Jungs sagen, naja, wir müssen irgendwie cool sein, weil sonst haben wir ausgeschissen. Und das ist natürlich eine laue Entschuldigung. Und wenn wir dann ein bisschen weiter reden, sagen, okay, gut, kommt das gut an, wenn man jetzt gewalttätiges Verhalten an den Tag legt, oder kann man da durchaus andere Männlichkeitskonzepte entwickeln und leben? Und das entspannt sie natürlich auch. Und viele sagen dann, naja, eigentlich ist mir das eh nicht so recht, da jetzt immer den harten und coolen raushängen zu lassen. Aber es ist recht schwierig für mich. Ja. Ja, also das ist auch etwas, woran man stark arbeiten muss oder woran wir stark arbeiten. Der Emanuel Danesch, der ist ja auch Teil von Poik und der Wolfgang Pospischil. Ich sage jetzt kurz zu uns vier was. Der Wolfgang ist das jüngste Mitglied, der arbeitet auch bei Safer Internet, der beschäftigt sich recht viel mit neuen Medien. Internetpornografie ist ein wichtiges Thema bei Jungs, auch bei Mädchen natürlich, das wir auch mit ihnen bearbeiten und besprechen wollen, weil es zunehmend, oder es wird einfach tabuisiert und das wollen wir nicht so ganz hinnehmen. Der Emanuel Danesch ist Künstler und Filmemacher, kommt eben auch aus dem politischen Bereich, beschäftigt sich auch seit vielen Jahren mit Transgender. Der Edgar wird dann selber nochmal sagen, was da sein Background ist. Und ich komme eben aus dem schulischen Bereich und da habe ich natürlich sehr viele Beobachtungen, was so Geschlechterkonzepte anbelangt, machen können. Aber vielleicht magst du noch was sagen, Edgar?
Ja, ich habe eben lange studiert, Gender Studies, damals hat es eben noch Frauenforschung geheißen. Kann mich noch gut erinnern, wie der damalige Institutsvorstand vom Hauptfach dann eben gemeint hat, das geht nicht, dass ich Frauenforschung studiere. Dann habe ich gesagt, naja, dann studiere ich Frauenforschung und Geschlechterverhältnisse. Das hat ihn dann zwar noch mehr irritiert, aber er hat es dann so bewilligt. Da hat sich seitdem zum Glück auch schon viel verändert. Ja, habe eigentlich so einen theoretischen Zugang gehabt und bin dann in der jungen Arbeit, auch durch die Geburt von meinem Sohn dann, eigentlich so ein bisschen reingestolpert und mir macht es aber recht viel Spaß, eben mit den Jungs zu arbeiten.
Ja, muss man auch dazu sagen, dass du dich lange als DJ schon verdient hast und da sehr viel Erfahrung hast in der Entwicklung der Musikszene im Partybereich. Und ich denke mal, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo man bei den Jungs anknüpfen muss, weil das Eis zu brechen ist ja nicht so leicht.
Ja, Musik ist da immer eine gute Möglichkeit.
Wie kommen eigentlich die Jungs zu euch? Funktioniert das nur über Schule oder?
Einerseits treten Lehrerinnen und Lehrer an uns heran, in einigen Fällen auch Mütter oder auch sogar Väter. Teilweise kommt jemand vom Jugendzentrum und sagt, oh, wir haben da so Troubles mit den Jungs, können wir da nicht einmal was machen? Das ist, der außerschulische Bereich ist nicht so einfach, weil das eben nicht so ein verpflichtendes Maß ist wie im Unterricht. Ja. Aber auch da haben wir schon einige Erfahrungen sammeln können. Und wir sind quasi übers Web präsent, wir werden weitergereicht, unter Anführungszeichen, das ist ein bisschen Mundpropaganda. Unsere Infrastruktur ist noch relativ klein, obwohl wir schon seit einigen Jahren tätig sind. Mache ich noch alles ehrenamtlich, aber wir hoffen auf eine Basissubvention der Stadt Wien, um jetzt wirklich eine Infrastruktur aufzubauen und die Möglichkeit zu haben, Poika zu erweitern, weil wir nicht da jetzt rein die Pionierarbeit leisten wollen, sondern gemeinsam eben mit den Männerberatungen, mit dem Männergesundheitszentrum bei Dream und vielleicht auch anderen interessierten Männern da in dem Bereich arbeiten wollen.
Jetzt ist mir die Frage irgendwie entfallen, die ich gerade gehabt habe. Das ist ein bisschen blöd. Nein, ich habe mir ja gerade gedacht, im Sinne von... Es tut mir leid. Spielen wir Musik?
Ja,
ich hätte... Du hast mir ja vorhin noch eine CD gegeben.
Eine Nummer von die Toten Hosen. Duett, die Birgit Minichmeier mit dem Campino.
Welche Nummer ist das?
5, okay. Nummer 5, auflösen.
Zur Nacht kommst und alles um uns still wird und du nur noch Atem für mich bist, weiß ich, dass uns nichts passieren kann, diesen Moment. Ich habe nichts zu fragen, ich habe nichts zu sein. Wenn ich in deiner Tiefe versunken bin, als ob von mir nichts übrig bleibt, so fühle ich mich. Wenn wir uns jetzt auflösen, sind wir mehr als wir jemals waren, so wollen wir uns bleiben. Nach diesem Tag, wenn du bei Tag bleibst und du mir nichts versprichst, vergrabe ich mein Herz in dir. Und es kann alles passieren in diesem Moment. Gib mir alle Namen, mir alle Zeit. Solange wir sind, gehen wir nie zurück. Vom Augenblick zur Ewigkeit ist nur ein Stück. Wenn wir uns jetzt auflösen, sind wir mehr als wir jemals waren, so wollen wir uns bleiben. Nach diesem Tag. Jetzt auflösen, sind wir mehr als wir jemals waren, so wollen wir uns bleiben.
So, ich hatte Zeit, mir zu überlegen, was ich fragen wollte. Und zwar, die Frage ist ein bisschen, wenn wir jetzt mit euch in Kontakt treten wollen, also einerseits treten ja Lehrer und Lehrerinnen mit euch in Kontakt, auch Eltern, habt ihr gesagt, kontaktieren euch. Wie kann man euch finden, wie kann man sich in das Thema vertiefen, wie kann man einen Workshop besuchen?
Ja, also Kontakt geht über E-Mail und Telefon. Ihr findet die Daten auf www.poika.at und wenn ihr E-Mail-Adresse ist dann aufgelistet mit der Telefonnummer. Man tritt in Kontakt mit mir, ich bin der Obmann des Vereins und wir überlegen dann gemeinsam, was gewünscht ist, was zu tun ist. Manchmal gibt es auch einfach so Erziehungsfragen. Das machen wir jetzt nicht so wirklich professionell, aber wir bieten uns schon auch ein bisschen an, so Fragestellungen anzuschauen, wie man mit einem Sohn tut, der vielleicht etwas unter Anführungszeichen Unmännliches macht und wie kann man damit umgehen, dass man kein Problem damit hat, wenn der Sohn dann sanktioniert wird, also dass man das auch begleitet zum Beispiel. Workshops kann man wie gesagt bei uns buchen, manche werden gefördert, es kommt darauf an, wir wollen die Subventionen, die wir haben, so verteilen, dass wir Schulen, die viele benachteiligte Kinder haben, schonen, sage ich jetzt einmal, dass die nichts zahlen und Schulen, die quasi über einen Elternverein durchaus finanzkräftig sind, beziehungsweise über die Bezirksvorsteherin es ermöglicht wird, dass das finanziert wird. Ansonsten ist ja unsere Tätigkeit nach wie vor ehrenamtlich, wie ich das vorher schon erwähnt habe.
Dann würde ich euch am Schluss noch bitten, kurz quasi euren Wunsch für das Thema, für die Arbeit quasi zu formulieren. Was wünscht ihr euch, was braucht es noch, damit sich hier was tun kann mehr?
Also ich würde mir wünschen, dass im die Bubenarbeit bekannter wird, mehr Einblicke es gibt, was da für Chancen drinnen liegen und dass wir eigentlich auch unsere Betätigungsfelder erweitern und auch professionalisieren können. Also auch punkto Online-Service, telefonische Beratungen. Ist alles sehr ausbaufähig. Wir stehen eigentlich da am Beginn von einem Prozess, wo ich hoffen kann, dass es einfach mehr wird.
Ja, ich habe eine ganz konkrete Vision. Also ich wünsche mir, wie schon erwähnt, so ein Netzwerk für Boomarbeit in Österreich, wo es die Möglichkeit gibt, eine breite Förderung zu erhalten, wo wir gemeinsam mit den Frauennetzwerken, Mädchennetzwerken kooperieren können, um wirklich breit agieren zu können und das Ganze auch in den öffentlichen Diskurs hineinzubringen. Also dass wir wegkommen von diesen defizitorientierten Diskussionen, ja, Burschen sind Bildungsverlierer, das stimmt leider nicht wirklich, es stimmt zum Teil, Burschen haben in ihren Leistungen, sind sie gleich geblieben, Mädchen haben aufgeholt, das ist gut, trotzdem gilt es darum, Kinder, Jugendliche gut zu fördern, da ist die Bildungspolitik sowieso gefragt in den heutigen Zeiten.
Muss ich ganz dringend sagen, es gibt bald das Bildungsvolksbegehren, das muss man unbedingt unterstützen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Genau. Auch wenn es nur ein symbolischer Akt ist, ist es auf jeden Fall notwendig, dass sich in der Bildungspolitik was ändert. Mhm. Sorry
für die Unterbrechung. Ja, kein Problem, ich sehe auch schon auf der Uhr, dass wir nicht mehr lange auf Sendung sind. Ich glaube, wir werden uns verabschieden, oder?
Nein, du kannst schon noch kurz was sagen.
Nein, ich bin an sich fertig. Also ich denke mal, diese Vision, die kann Realität werden und es werden sich auch immer mehr Männer und Frauen finden, also Crosswork ist natürlich auch ein Thema, die damit das Ganze mittragen werden und ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja, dann danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Dieser Tage in Wien. Bei einem Filmbrunch im Rahmen von Urbanize, dem internationalen Festival für urbane Erkundungen, veranstaltet von der RIF, Radio und Zeitschrift für Stadtforschung, wird am Sonntag als Weltpremiere der Dokumentarfilm Liverpool 2008 – Capital of Vulture präsentiert. Im Anschluss an den Film diskutieren Filmemacherinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen über das Versprechen der Creative City und die Rolle der Kunst in der Stadtentwicklung. Sonntag Filmbrunch ab 10.30 Uhr, Filmstart um 12.30 Uhr im Top-Kino in der Rahlgasse 1. Eintritt 7 Euro, Reservierungen unter www.topkino.at. Das komplette Programm des noch bis 16. Oktober dauernden Urbanize Festivals findet ihr auf urbanize.at.
Festivallarda rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den bıkmış.
Fare rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radio Beltrak Orange 94 FM'e destek demektir. Detaylı bilgi için www.094.at/frb'yi tıklayın.
Uhr. Das Musikbeisel. 22 Uhr.
Leuchtturm.
23 Uhr.
Stereo SL presents Crop Circle Unit Radio Show.
Great Bangers.
Each third Saturday in the month.
Jeden ersten Samstag um 23 Uhr.
1 Uhr.
Lost in Base.
9 Uhr.
Radio Africa International.
12 Uhr.
Jazz Workshop.
13 Uhr.
Radio Balkan. Balkan.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.